36,6 Milliarden Tonnen CO2 aus fossilen Energieträgern bringen wir weltweit in Umlauf in diesem Jahr. Etwas mehr als vor der Corona-Pandemie. Die Studie zu dieser Zahl, die ist auf der UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten vorgestellt worden. Unter anderem von der Klimaforscherin Julia Pongratz, die an dieser Studie mitgearbeitet hat. Sie ist die Inhaberin des Lehrstuhls für physische Geografie und Landnutzungssysteme, und zwar an der LMU München. Schönen guten Morgen nach München, Frau Pongratz.
Guten Morgen.
Was sind die Gründe für diese Zunahme bei den CO2-Emissionen? Wo fällt besonders viel CO2 an?
Der Hauptgrund liegt darin, dass der Flugverkehr wieder zugenommen hat. Das war im ersten Jahr nach Pandemiebeginn noch nicht der Fall, weil wir da ja wirklich dann auch noch nicht fliegen konnten, gerade Langstreckenflüge nicht. Und jetzt im zweiten Jahr ist es ja wieder möglich und da sieht man diesen starken Zugang, was dann dazu führt, dass die Emissionen aus dem Ölbereich hochgehen.
Mhm. Jetzt können Sie sicherlich auch genauer aufschlüsseln, von welchen Ländern wie viel emittiert wird. Also wo verzeichnen Sie konkret diese Zunahmen? Wo sind die Emissionen rückläufig?
Wenn wir uns mal die vier größten Emittenten anschauen, da sehen wir, dass in China die Emissionen leicht abgenommen haben, was entgegen dem langjährigen Trend ist. Das hängt damit zusammen, dass in China immer noch starke Lockdowns herrschen im Zuge der Pandemie. Und besonders die Zementemissionen sind runtergegangen, weil der Bausektor da niederliegt, aber auch die Energie, der Energiebedarf ist infolgedessen gesunken. Bei den USA haben wir einen leichten Anstieg. Das sind also die zweiten Hauptemittenten. Das ist noch weiter einfach Recovery nach der Pandemie. In der EU und in Indien liegen etwa gleich auf. In Indien ging der Anstieg weiter. Indien wächst auch sehr stark in den letzten Jahrzehnten. Da sind die Emissionen 6% hochgegangen, auch einfach im Zuge des ökonomischen Wachstums. Und in der EU sind die Emissionen leicht gesunken. Das hängt natürlich vor allem mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Die Emissionen aus dem Gasbereich sind allein 10% gesunken. Das wurde zum Teil wettgemacht, dann besonders durch den Anstieg aus Kohle, aber eben nicht vollständig.
Jetzt sind ja Ihr Spezialgebiet eigentlich die Landnutzungssysteme, gar nicht das, was wir immer so denken, rauchende Schlöte und sowas. Wie viel CO2 bleibt in Wäldern und Böden gebunden, untersuchen Sie? Wie viel wird freigesetzt durch Rodung, durch Ackerbau? Wie fällt denn die Bilanz in diesem Sektor aus?
Man muss mal sagen, dass die Landnutzungsemissionen nur ungefähr 10-15% von den CO2-Emissionen insgesamt ausmachen. Aber trotzdem darf man sie nicht vernachlässigen. Mhm. Insbesondere auch, weil damit ja noch dann Störungen einhergehen, dass wir die letzten ungestörten Ökosysteme noch abholzen. Die Emissionen da sind liegen insgesamt bei ungefähr 4 Milliarden Tonnen CO2. Im Vergleich zu den 36,6, die Sie ja zuvor für den fossilen Bereich genannt hatten. Da sind aber ganz massive Entwaldungsemissionen mit dabei von 6,7 Milliarden Tonnen CO2. Also da sind wir noch weit davon entfernt, die Entwaldung zu stoppen. Gleichzeitig sieht man aber auch einige positive Entwicklungen. Also beispielsweise hat die CO2-Aufnahme durch Landnutzung zugenommen. Also wir haben mehr Aufforstung und Wiederaufforstung, beispielsweise in Europa, teils auch in China, was dem dann teilweise zumindest entgegenwirkt.
Jetzt sehen ja die Pariser Klimaziele vor, die Erderhitzung auf eine Zunahme von 1,5 Grad im Mittel zu begrenzen. Das ist eine Zahl, die wird immer wieder genannt, von mir jetzt auch. Aber ist das für Sie und Ihre Zunft, die Klimaforschung, überhaupt noch ein Ziel, an dem Sie festhalten? Oder sagen Sie, ja, das ist längst passé, da hätte in den letzten Jahren viel mehr passieren müssen?
Also einmal muss man sagen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen können. Also wir haben die technologischen Möglichkeiten finanziell. Es ist aber nicht mehr sehr plausibel, dass wir es einhalten. Also unsere Studie hat auch gezeigt, wenn wir weiter emittieren wie im Jahr 2022, dann bleiben uns nur noch 9 Jahre mit solchen Emissionen, damit wir bei 1,5 Grad bleiben, mit einer Wahrscheinlichkeit von auch nur 50%. Also wir werden ziemlich sicher über 1,5 hinausschießen und das bringt dann natürlich neue Schwierigkeiten mit sich, beispielsweise, dass wir über Anpassung an den Klimawandel viel mehr auch noch sprechen müssen und dass wir auch über die Loss and Damage Diskussion, also Verluste und Schäden, wie sie auch gerade auf der Klimakonferenz diskutiert werden, sprechen müssen.
Jetzt sind natürlich Klima und auch Ihr Forschungsgebiet extrem komplex und die Bereiche Wirtschaft und Politik sind es auch. Ich würde Sie trotzdem bitten, diese Komplexität jetzt mal runterzubrechen. Sie waren ja in Sharm el-Sheikh, habe ich gesagt. Sie haben die Studie mit vorgestellt und ja auch da wahrgenommen, was diskutiert wird, wie diskutiert wird. Wo sehen Sie da jetzt das größte Hindernis, zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen? Das scheint ja innerhalb von Wochen nicht möglich zu sein, trotz Verlängerung.
Man muss schon sagen, dass die Themen auch extrem komplex sind.
Und klar.
die gerade angesprochenen Verluste und Schäden, das stand zum ersten Mal jetzt bei einer Klimakonferenz wirklich auf der Agenda. Und das heißt, da müssen erstmal die Mechanismen überhaupt etabliert werden, bevor man dann darüber spricht, wer wie viel einzahlt oder rausbekommt. Also es ist ein langwieriger Prozess, der aber jetzt gestartet ist. Bei der Emissionsminderung, da ist es anders, das diskutieren wir ja schon lange. Das Paris-Ziel liegt ja jetzt auch schon, das Paris-Abkommen liegt 7 Jahre zurück. Jetzt geht es da vielmehr darum, wie implementieren wir das denn? Wir wissen, wie viel wir Emissionen mindern müssen, aber wer macht das wo und wie verbindlich sind die Ziele? Also beispielsweise Deutschland regt ja auch an, dass wir wirklich sehr klare Pfade haben, dass die jährlich überprüft werden auf wissenschaftlicher Basis. Aber das ist nicht überall durchsetzbar. Und da ringt man gerade jetzt noch in den letzten Stunden zu einer verbindlicheren Lösung.
Es tut mir leid, dass ich so drauf beharre. Aber ich würde tatsächlich gerne wissen, wo liegt der Hase im Pfeffer? Also wo hakt's? Was ist das größte Problem, das ausgeräumt werden muss?
Dass wir immer noch in einer fossilen Ära leben und dass viele Staaten immer noch einfach an den fossilen Energieträgern hängen, beziehungsweise dann auch gerade in den Tropen am Export land- und forstwirtschaftlicher Produkte, die dort zur Entwaldung führen. Und das bedeutet eine tiefgreifende Transformation der Systeme dort, der Wirtschaft, Energiesysteme dort, die kurzfristig Kosten verursachen. Und da muss auch überlegen, wer diese Kosten dann zahlt. Sind das wirklich die Staaten vor Ort oder kompensieren dann eben andere Staaten? Langfristig zahlt sich das aus. Aber eine kurzfristige Transformation ist nicht so einfach, wenn man wirklich allen Interessenlagen gerecht werden muss und vielleicht auch die Kommunikation nicht ideal ist, dass man nicht auf die Vorteile für alle Akteure hinweist, beziehungsweise darauf, dass Nachteile kompensiert werden. Da liegt der Hase im Pfeffer.
Sagt Julia Ponkratz, die ist Klimaforscherin an der LMU in München. Besten Dank für das Gespräch.